Radikrada, Unverwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 9. Ein Abschied und ein Wiedersehen. Im Winter 1937-38 erkrankte Herr Pater Glück an einer Lungenentzündung. Er war zu diesem Zeitpunkt 74 Jahre alt. Seit einiger Zeit zog er sich immer mehr zurück. Nur die Lesung der sonntäglichen Messe ließ er sich nicht nehmen. Nach der Christmette war er aber auch hierzu nicht mehr fähig. Er lag mit Fieber im Bett und hustete schrecklich. Ludwig besuchte ihn jetzt öfters. Er kochte ihm Tee und er brachte ihm warme Suppe aus der Küche. »Ludwig«, sagte der Pater eines Morgens, »es war der vorletzte Tag des Jahres. Ich werde sterben, sehr bald sterben.« »Nein, Pater Glück, das ist nur eine Erkältung, das wird schon wieder. Ein paar Tage Bettruhe, dann sind Sie wieder gesund«, tröstete ihm Ludwig, obwohl dieser wusste, dass der Pater recht hatte. »Ach, Ludwig, irgendwann ist es halt vorbei. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn mich der Herrgott zu sich ruft«, sagte er leise. Das Atmen und Sprechen bereitete ihm sichtbar Schmerzen. »Hol aber bitte einen Pfarrer, der mir die Beichte abnimmt. Am besten einen Jesuiten. Die machen einem nichts vor.« Er musste über sich selbst lachen, was zu einem heftigen Hustenanfall führte. »Wenn Sie das wünschen, kümmere ich mich gerne darum. Brauchen Sie sonst noch was?«, fragte Ludwig. Pater Glück schüttelte während des Hustens den Kopf und signalisierte ihm mit einer Handbewegung, dass er sich auf den Weg machen sollte. Ludwig marschierte zum Jesuitenkolleg, das zwischenzeitlich für ihn neben dem Waisenhaus und dem Gymnasium zu einer dritten Heimstätte geworden war. Er ging geradewegs in den Bürotrakt im ersten Stock des Seitenflügels, wusste er doch, dass Pater Holzer donnerstagvormittags immer dort saß. Nachdem er in das Zimmer hereingetreten war, schilderte er dem Pater kurz sein Anliegen. Dieser willigte sofort ein, mitzukommen. Er ging nur kurz in das Nachbarzimmer, um sich bei einem Kollegen abzumelden, nahm Mantel und Tasche und folgte Ludwig. Etwa eine halbe Stunde später kamen sie beide im Waisenhaus an. »Wenn du mich jetzt bitte mit Pater Glück alleine lässt«, fragte Pater Holzer, als sie beide vor Pater Glücks Zimmer standen. Ludwig nickte. »Ich würde mich aber freuen, wenn wir in etwa einer Stunde wieder gemeinsam in die Neuhauser Straße zurückgehen könnten. Einverstanden?« »Sehr gerne, Herr Pater Holzer«, antwortete Ludwig. »Ich warte auf Sie beim Ausgang.« Nach etwa 90 Minuten kam er zurück. Wie vereinbart machten sie sich auf den Weg. Es hatte zwischenzeitlich leicht zu schneien begonnen. Der Dreck in den Straßen und auf den Gehwegen war rasch mit einer blütenweißen Schneeschicht bedeckt. Ihre Schritte klangen gedämpft und die Luft war klar. »Ich habe ihm die Beichte abgenommen und die Krankensalbum verabreicht«, sagte Pater Holzer. »Ich fürchte, dass er bald sterben wird.« Ludwig nickte. »Ich ahnte das«, sagte er. »Wissen Sie, Pater Glück ist ein stiller Mensch. Er hat sich immer lieber im Hintergrund aufgehalten. Die letzten Jahre, seitdem Herr Wacholi der Waisenpfleger ist, haben ihm zunehmend zu schaffen gemacht. Er war nicht mehr der alte Pater. Wenn man aber etwas von ihm wollte, war auch er jetzt immer noch zur Stelle.« Ihm standen die Tränen in den Augen. »Ich weiß, Ludwig«, sagte Pater Holzer. »Wir führten nach der Salbung ein längeres Gespräch, soweit es ihm möglich war, mit diesem schrecklichen Husten überhaupt zu sprechen. Es ging auch um dich«, er machte eine Pause, »und um deinen Kindheitsfreund, diesen Bernhard. Was er mir erzählte, war schwer zu glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirre Worte im Fieber waren oder ob dies tatsächlich einen wahren Hintergrund hat. Daher wollte ich das mit dir besprechen. Sie meinen die Parthenogenese und die Kryptobiose meines ehemals besten Freundes Bernhard?« fragte Ludwig emotionslos. Pater Holzer blickte ihn verwundert an. »Sie wundern sich wegen der Fachbegriffe, Herr Pater?« fragte er genauso emotionsfrei fort. »Dieses Thema beschäftigt mich seit etwa 5 Jahren und ich stehe kurz vor dem Abitur. Biologie ist mein Lieblingsfach.« »Du erstaunst mich, Ludwig«, sagte Pater Holzer. »Mir geht es aber weniger um die Fachbegriffe als um den religiösen Aspekt der Geschichte.« »Es braucht es nicht«, sagte Ludwig. »Es hat alles einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Sowohl die Jungferngeburt als auch die Kryptobiose, also die zwischenzeitliche Einstellung aller Körperfunktionen bei ungünstigeren Umgebungsbedingungen, sind Phänomene, die aus der Biologie bestens bekannt sind. Denken Sie nur an die Tardigraden oder Bärtierchen, die extremste Bedingungen überstehen können. Er hörte sich an, als ob er aus einem Lehrbuch zitierte. Ludwig, fuhr der Pater dazwischen. Er blieb kurz stehen. Der Schneefall nahm zwischenzeitlich zu. Mir geht es nicht um die Wissenschaft. Mir geht es um den Glauben. Zu glauben heißt nichts zu wissen, erwiderte Ludwig trocken. In diesem Fall ist es aber Wissen. Es handelt sich um eine Laune der Natur. Die Übertragung biologischer Prinzipien von niederen Tieren wie Bärtierchen auf höhere Säugetiere wie Menschen. Warum denn nicht? Die gesamte Evolution ist eine Verkettung von Zufällen. Glauben Sie mir, Herr Pater, ich kenne Bernhard. Obwohl er im Sinne einer Jungfernzeugung entstanden sein mag und obgleich er im Sinne einer Kryptobiose von den Toten wieder auferstehen kann, ist er eine Laune der Natur. Er ist definitiv nicht der Heiland. Er ist ein Mitläufer der Nazis. Der Pater blieb lange stumm. Sie standen jetzt beide im Schneetreiben und blickten sich in die Augen. Du willst damit sagen, dass die Geburt, Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu Christus eine Laune der Natur sind? Fragte er nach einer Weile. Meinst du ernsthaft, dass alles, woran wir Christen seit Jahrhunderten glauben, ein Zufall ist, der immer wieder mal passieren kann? In gewisser Weise ja. Was denke ich? Ich kenne Bernhards Geschichte. Ich glaube sie nicht. Ich weiß, dass sie wahr ist. Sie ist für mich besser belegt als die Jesusgeschichte im Neuen Testament, antwortete Ludwig. Sie gingen jetzt wieder weiter über die inzwischen schon etwa 3 Zentimeter dicke Schneedecke. Außerdem, fuhr Ludwig fort, ist Bernhard nicht eher ein Beleg für die Jesusgeschichte? Zeigt seine Geschichte uns nicht, dass es durchaus so geschehen sein könnte, wie es im Neuen Testament berichtet wird? Mein Glaube ist dadurch stärker geworden. Der Pater überlegte jetzt lange. Die Geburt, die Kreuzigung und die Wiederauferstehung unseres Heilands sind einmalig. Es ist das zentrale Element des Christentums, sagte der Pater. Es wäre ein Fehler, vermeintliches Wissen über den Glauben zu stellen. Sogenannte wissenschaftliche Erkenntnisse können auf fehlerhaften Beobachtungen beruhen. Denk doch nur an dieses nationalsozialistische Geschwätz, das wir uns jeden Tag anhören. Es gibt wissenschaftliche Veröffentlichungen von Professoren, in denen ernsthaft behauptet wird, dass die arische Rasse dazu bestimmt ist, die Welt zu regieren. Ich weiß, dass diese Erkenntnisse falsch sind. Da reicht mein gesunder Menschenverstand aus. Sie haben da natürlich recht, Herr Pater Holzer, erwiderte Ludwig. Sowohl der Glaube als auch die Wissenschaft werden missbraucht. Aber die Frage, wie sich die merkwürdige Geschichte meines Kindheitsfreundes erklären lässt, erscheint mir dennoch nicht beantwortet. Ach Ludwig, brauchen wir denn immer für alles Antworten? Fragte der Pater leise. Gegenfrage, sollen wir nicht immer nach Antworten auf unsere Fragen suchen? Sagte Ludwig. Oder ist es denn nicht vor allem die Kirche, die vorgibt, Antworten auf alle unsere Fragen zu bieten? Pater Holzer musste jetzt schmunzeln. Sie gingen mehrere Schritte, bis er Ludwigs Frage erwiderte. Mein lieber Ludwig, ich bin froh, dass wir gleich in der Neuhauser Straße angekommen sind und ich so mit weiteren Fragen auskommen kann. Ich sehe mich da schon in eine wirklich schwierige Situation hineinmanövriert. Wenn ich Ihnen zu nahe gekommen bin, so tut mir das leid, sagte Ludwig. Das muss es nicht, meinte der Pater. Unsere Unterhaltung war eher, sagen wir mal, anregend. Ich bin froh, dass es weiterhin kluge Köpfe wie dich gibt. Mach weiter so und stelle Fragen. Pass jedoch auf, mit wem du sprichst. Die Zeit des freien und kritischen Denkens ist derzeit pausiert. Vielen Dank, Herr Pater. Danke auch dafür, dass Sie ohne Zögern mitgekommen sind. Sie verabschiedeten sich voneinander. Ludwig lief rasch zurück in das Waisenhaus, um nach dem kranken Pater Glück zu sehen. 2 Tage später, am Neujahrstag des Jahres 1938, starb Pater Glück an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Die Bestattung fand am Mittwoch, dem 5. Januar, auf dem Münchner Ostfriedhof statt. Totenmesse hielt Herr Pater Holzer. Er schien dies Pater Glück bei der Krankensalbung versprochen zu haben. Es waren alle Nonnen, die alte Heimleitung, der neue Heimleiter und etwa 150 Kinder aus dem Heim bei der Bestattung anwesend. Zusätzlich nahmen gut 100 weitere ehemalige Heiminsassen an der Trauerfeierlichkeit teil. Einer der ehemaligen war Bernhard. Nach der Bestattung traf man sich im Waisenhaus. Es gab Kuchen, den die Nonnen mit einigen Mädchen gebacken hatten. Für die Erwachsenen und größeren Kinder gab es sogar Kaffee. Schon während der Beisetzung hatte Ludwig Bernhard intensiv beobachtet. Schließlich hatten sie sich seit über 3 Jahren nicht mehr gesehen oder miteinander gesprochen. Zunächst begrüßte man sich oberflächlich wie jeden anderen der anwesenden Gäste. Später, der Kuchen war gegessen und einige der Anwesenden bereits wieder auf dem Nachhauseweg, saß Bernhard alleine an einem Tisch und trank aus einer Tasse Kaffee. Ludwig nutzte die Situation und setzte sich zu seinem alten Freund. Bernhard trug einen schlichten schwarzen Anzug und war nicht, wie befürchtet, in Uniform erschienen. »Na, Bernhard«, begann Ludwig, »wie geht es dir? Lange nicht mehr gesehen.« »Mir geht es gut«, antwortete Bernhard. »Und du? Wohnst du immer noch hier im Waisenhaus? Was bleibt mir anders übrig? In ein paar Monaten mache ich mein Abitur. Dann wird auch für mich der Abschied kommen. Und ich kann dir sagen, dass ich nicht unglücklich darüber bin. Ich denke, dass ich das älteste Waisenkind bin, das jemals hier wohnte«, sagte Ludwig mit einem breiten Lächeln. »Ich bin sehr froh, dass du zur Beerdigung unseres alten Paters gekommen bist«, fuhr er fort. »Schwester Aloysia und die anderen Nonnen sind es auch. Sie meint im Übrigen, dass du dich gar nicht verändert hast. Bist weiterhin etwas füllig um die Hüften.« Sie lachten jetzt beide. »Steht dir aber, du siehst gesund aus.« »Ich kann mich nicht beschweren«, sagte Bernhard. »Und? Was machst du jetzt? Bist du mit der Lehre fertig?«, fragte Ludwig. »Ich bin Soldat, bin bei der Waffen-SS, als Scharfschütze.« »Aha«, sagte Ludwig etwas verhalten. »Und wo bist du da stationiert? Weiter in München?« »Ja, ich bin in der Polizeikaserne untergebracht.« Ludwig nickte. »Als ich dich hier in einem normalen Anzug sah, dachte ich zunächst, dass du doch nicht Soldat geworden bist.« »Zur Beerdigung von meinem alten Pater Glück in Uniform muss ja nicht sein«, sagte Bernhard. »Ich bin froh, dass du so denkst. Du weißt ja, ich habe da so meine Probleme mit Uniformen, du kannst dich erinnern. Mir tat das leid, wie du damals behandelt worden bist. Hat sich das inzwischen gebessert?«, fragte Bernhard. »Naja, sagen wir es mal so, ich habe mich an das Leben als Außenseiter gewöhnt.« Nach einer Weile begann Bernhard zögerlich zu sprechen. »Ludwig, der Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich vor allem dich wiedersehen wollte. Du kennst mich. Ich bin nicht der Klügste und das Reden fällt mir nicht leicht. Du bist da anders.« Er machte eine Pause, Ludwig schwieg und blickte ihn erstaunt an. »Ludwig, ich habe dir viel zu verdanken. Du hast dich immer um mich gekümmert, obwohl ich, naja, so bin, wie ich bin.« »Bernhard, lass es gut sein«, erwiderte Ludwig. »Nein, ich möchte das noch sagen. Ich bin dir einiges schuldig. Und wenn ich was wieder gut machen kann, dann sag mir das bitte. Ich bin zwar nur Hauptscharführer bei der SS und nicht Himmler persönlich, aber vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit. Als Mitglied der Waffen-SS hat man doch Zugang zu Dingen, die andere nicht haben. Wenn du mich brauchst, dann erreichst du mich hier«, er steckte Ludwig einen gefalteten Zettel zu. »Danke, Bernhard«, sagte Ludwig. »Ich sehe zwar aktuell keinen Bedarf, aber wer weiß. Hoffen wir das Beste. So, und jetzt komm. Gehen wir zur Schwester Aloysia. Wenn du wieder verschwindest, ohne mit ihr zu sprechen, wird sie dich auf immer und ewig verfluchen.« Sie lachten beide, standen auf und gingen zu den Nonnen. Die nächsten Monate bereitete sich Ludwig intensiv auf die Abiturprüfungen vor. Er wusste, dass er ein guter Schüler war. Für das angestrebte Begabtenstipendium, verbunden mit einem Platz für ein Medizinstudium, musste jedoch der Jahrgangsbeste sein. Er war sich dies selbst, seiner Herkunft, aber auch seinen Förderern, wie Pater Glück, schuldig. Er lernte bis auf wenige Stunden Schlaf und gelegentliche Mahlzeiten fast durchgehend. Die Schikanen und Arbeitsaufträge des Herrn Wacholi waren ihm inzwischen egal. Nur wenige Wochen, dachte er, dann bin ich ihn und dieses ganze Elend los. Soll er mich doch rausschmeißen? Im Frühjahr war es schließlich soweit. Er schaffte den Abschluss mit Bestnoten. Dadurch war ihm ein Stipendium der Begabtenförderung und der erwünschte Studienplatz sicher. Jetzt stand nur noch die feierliche Zeugnisübergabe an, bis er ein Zimmer im Studentenheim belegte. Die Nonnen waren furchtbar stolz auf ihren Ludwig. Sie überraschten ihn eines Abends nach dem Essen mit einem kleinen Blumenstrauß und einem Kuvert. »Lieber Ludwig«, sagte Ignatia, »das ist von uns englische Fräulein. Wir haben etwas zusammengelegt, damit du dir wenigstens einen vernünftigen Anzug für die Abiturfeier kaufen kannst.« »Vielen Dank Ihnen allen«, sagte Ludwig sichtlich gerührt. »Danke für die Unterstützung, die Pflege, den Trost und ich weiß gar nicht für was sonst noch alles. Ohne Sie alle hätte ich das niemals geschafft.« Die Nonnen kicherten verlegen. »Schade, dass dies unser Pater Glück nicht mehr erlebt hat«, sagte Aloysia. »Auch er wäre überaus stolz. War ja sonst immer zu spät, dieses Mal ging er leider zu früh.« Sie wischte sich eine Träne aus dem Auge. »Aber glaub mir, Ludwig, er und der Herrgott werfen weiter einen Blick auf dich.« »Danke, Schwester Aloysia, haben Sie vielen Dank. Ich werde Sie alle und natürlich Pater Glück immer in Erinnerung behalten«, sagte Ludwig gerührt. »Mit Ihrem Geld kaufe ich mir den schönsten Anzug, den jemals ein Münchner Waisenkind getragen hat. Und ich verspreche, dass ich Sie oft besuchen werde, öfter als Sie es sich sogar wünschen.« »Ach, Ludwig«, sagte Ignatia, »kümmere dich doch nicht um uns alte Nonnen. Bist ein feiner Mensch. Bleib so.« Ludwig umarmte zögerlich alle der anwesenden Nonnen. Anschließend ging er mit Blumenstrauß und Kuvert winkend in den Schlafraum seines Sachenorten. Der Auszug stand in 4 Tagen bevor. Endlich. Am nächsten Morgen ging er in die Innenstadt, um seinen Anzug zu kaufen. Er schlenderte durch die Straßen, musterte in diversen Schaufenstern die Auslagen und entschied sich schließlich, im Kaufhaus Uhlfelder einzukaufen. Das Kaufhaus Uhlfelder war bekannt für die große Auswahl. Es war lange Zeit das größte Münchner Einkaufszentrum und verfügte bereits 1930 über elektrische Rolltreppen. Als Ludwig am Vormittag eintraf, war das Kaufhaus erstaunlich leer. Er führte dies auf die frühe Zeit an einen normalen Wochentag zurück. Im 2. Stock in der Herrenabteilung war er der einzige Kunde. Die Auswahl war hervorragend und er wurde rasch fündig. Ein hagerer, kleiner, klappriger Verkäufer, der selbst einen etwa 2 Nummern zu großen Anzug trug, bediente ihn akkurat und ohne viel zu fragen. »Bittschön, der Herr«, sagte er untertänig, »ist ein feines Stück. Bester Stoff und Verarbeitungsqualität und das zu so einem Preis. Wenn der Herr es wünscht, suche ich auch eine passende Krawatte dazu. Der Herr möge dann bitte im 1. Stock bei der Kasse bezahlen. Hier ist Ihr Beleg.« Der Verkäufer überreichte den Kaufbeleg mit einer tiefen Verbeugung. Ludwig war sehr zufrieden und bedankte sich freundlich bei dem Verkäufer. Er schlenderte etwas in den übrigen Auslagen herum, bis er zur Kasse ging. Erneut sah er keinen anderen Kunden. Auf der ganzen Etage fand er nur eine Verkäuferin sowie hinter der Kasse eine weitere Angestellte. Die Person hinter der Kasse war eine adrette junge Frau etwa seinem Alter. Sie ordnete Kassenbelege und nahm Ludwig zunächst nicht wahr. Die Haltung, die Figur, aber vor allem die Haarpracht der jungen Dame kam ihm sofort bekannt vor. »Eva«, dachte Ludwig, »das ist doch die Eva Rubinstein. Das müssen mehr als 5 Jahre inzwischen sein. Sind die Rubinsteins also doch nicht emigriert?« Er legte den Beleg und das zu zahlende Geld auf den Tresen. »Grüß Gott, Eva«, sagte er. »Ich glaube, dass wir uns von früher kennen. Ich bin der Ludwig. Erinnerst du dich?« Sie blickte ihn verwundert an. Er lächelte und sah ihr tief in die blauen Augen. Jetzt war er sich sicher, dass es Eva war. »Ludwig?«, fragte sie zögerlich. »Der Ludwig aus dem Waisenheim, der sich für unterschiedliche Methoden der Fortpflanzung interessiert hat?« Jetzt musste sie selbst lächeln. »Genau der«, antwortete Ludwig lachend. »Schön, dass du dich erinnerst. Wie geht's dir?« »Naja, sagen wir mal den Umständen entsprechend. Und was machst du so?« »Ich kaufe mir gerade einen Anzug«, antwortete er mit einem Grinsen. »Das sehe ich«, sagte Eva. »Und warum kaufst du dir einen Anzug? Oder anders gefragt, was machst du, wenn du dir keine Kleidung kaufst?« »Ich habe vor 2 Wochen mein Abitur abgelegt und brauche den Anzug für die feierliche Zeugnisübergabe«, antwortete Ludwig. Eva schossen plötzlich Tränen in die Augen. »Eva«, fragte Ludwig besorgt, »habe ich etwas Falsches gesagt?« »Ist schon gut«, erwiderte Eva. Schulter und Kopf waren jetzt von Ludwig abgewandt. »Es ist besser, wenn du gehst.« »Eva«, fragte Ludwig zögerlich. »Ja, geh besser«, sagte sie von ihm abgewandt. »Oder weißt du denn nicht, dass das deutsche Volk nicht bei uns Juden einkaufen darf?« »Eva, was ist los?« Er ging um den Tresen herum und legte seine Hand auf ihre Schulter. »Ich bin so froh, dich nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren wiederzusehen, du und deine Familie, ihr...« Das Wort »Familie« bewirkte nun, dass sie hemmungslos zu weinen begann. Sie legte ihren Kopf an Ludwigs Brust ab, der sie unbeholfen umarmte. »Psst, ist gut, Eva«, flüsterte er tröstend. »Komm mit, wir setzen uns auf die Bank da vorne.« Er zeigte mit dem Kopf auf eine Bank in die Nähe der Rolltreppe. Sie nickte und ließ sich von ihm an der Hand führen. Auf dem gesamten Stockwerk war kein Mensch zu sehen. Sogar die vorher anwesende Verkäuferin schien zwischenzeitlich verschwunden zu sein. »Na, wieder besser?«, fragte Ludwig, als sie beide nebeneinander auf der Bank saßen. Eva hatte sich zwischenzeitlich etwas beruhigt. »Entschuldige bitte, manchmal da bricht es aus mir heraus.« Er reichte ihr sein Taschentuch und sah ihr besorgt in die Augen. »Willst du reden? Sollen wir uns besser nach deiner Arbeit treffen?« »Schau dich doch nur um.« Sie klang jetzt erbost. »Wir können gerne hierbleiben. Ist doch eh kein Mensch hier. Deutsche kaufen nicht bei Juden. Und die Juden haben kein Geld mehr oder trauen sich nicht mehr auf die Straße. Glaubst du, hier an der Kasse zu stehen, war das, was ich schon immer machen wollte? Ludwig, ich war wie du auf dem Gymnasium, bis man mich aus der Schule herausgeschmissen hat. So wie sie Simon den Zugang zum Gymnasium verweigert haben. So wie sie meinem Vater gekündigt haben.« Sie fing jetzt wieder zu weinen an. »Letzte Woche haben sie auf obersten Befehl des Führers unsere Hauptsynagoge abgerissen, um einen Parkplatz zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen. Mein Vater darf nicht mehr arbeiten, unser Haus ist verkauft und wir müssen uns mit einer anderen Familie die Wohnung teilen. Und da fragst du mich, was los ist?« Ludwig nahm sie wieder in den Arm und versuchte, sie zu trösten. »Eva, es tut mir schrecklich leid, es sind furchtbare Zeiten.« Nach einer Weile fuhr er fort. »Ich habe zwar mein Abitur, aber glaube nicht, dass ich nicht ebenfalls unter den Nazis zu leiden habe. Ich hasse sie. Und nichts wird besser, im Gegenteil. Österreich wurde gerade annektiert. Das Sudetenland folgt bald und wir rennen alle kopflos in einen Krieg hinein.« »Ich will weg, Ludwig«, sagte Eva. »Weit weg. Ich halte das hier nicht mehr aus. Genau wie du sagst, es wird eher schlechter statt besser. Wir hätten schon vor 5 Jahren emigrieren sollen, nur mein Vater, dieser Sturkopf, wollte nicht. Er denkt immer noch, dass der Spuk bald vorbei ist. Blödsinn, Ludwig, Blödsinn!« Sie umarmte ihn jetzt fest und flüsterte ihm ins Ohr. »Ludwig, bitte hilf mir. Ich muss weg von hier. Und wenn es gegen den Willen meiner Eltern ist, ich bin jung, ich habe noch mein ganzes Leben vor mir.« »Eva, ich...« Er überlegte lange, was er sagen wollte. »Glaube mir, aber ich kann dich sehr gut verstehen. Ich verspreche dir zu helfen. Ich weiß zwar nicht wie, aber gib mir etwas Zeit nachzudenken. Ich hole dich morgen Abend nach der Arbeit hier ab. Einverstanden?« Sie nickte. Sie hielten sich beide noch einen Moment fest an den Händen und blickten sich tief in die Augen. Schließlich stand Ludwig auf, holte seinen neu gekauften Anzug und ging zur Rolltreppe, um das Kaufhaus zu verlassen. Er warf einen Blick zurück zu Eva und flüsterte: »Bis dann, Eva. Vertrau mir.« Sie hob zum Abschied zögerlich die rechte Hand. »Bis dann.« Nachdem Ludwig das Kaufhaus verlassen hatte, war er ratlos, zornig und glücklich zugleich. Er war glücklich, Eva wieder getroffen zu haben und fühlte die gleichen Gefühle oder sogar stärkere wie damals als 13-jähriger Junge. Er war zornig über das Schicksal Evas und das der gesamten jüdischen Gemeinde Münchens und er war ratlos hinsichtlich des gegebenen Versprechens. Wie kann er, ein 19-jähriger Abiturient, einer jungen und mittellosen Jüdin helfen, ihre Familie, die Stadt oder gar das Land zu verlassen? Er schlenderte mit seinem neuen Anzug im Gepäck die Kaufingerstraße hoch und dachte nach. Nach einigen Schritten sah er die ihm bestens bekannte St. Michael-Kirche und das Jesuitenkolleg. »Ob mir jetzt göttlicher Beistand hilft in diesen gottlosen Zeiten?«, dachte er. »Wohl eher nicht. Aber Pater Holzer könnte mir helfen. Zumindest kann ich auf seine Verschwiegenheit vertrauen.« Er machte sich daher direkt auf den Weg in das Büro des Paters. Als er es erreichte, war die Tür offen. Der Pater stand mit dem Rücken zu ihm und starrte aus dem Fenster. Ludwig klopfte an den Türrahmen. Pater Holzer drehte sich jetzt um. Er war kreidebleich im Gesicht und schwieg. »Entschuldigen Sie bitte, wenn ich störe«, sagte Ludwig. Der Pater starrte ihn weiterhin nur an. »Ist etwas passiert?«, fragte Ludwig. »Ludwig«, stammelte der Pater. Ich fasse es nicht. Entschuldigung, aber ich habe gerade ein extrem unangenehmes Telefonat geführt. Aus der Erzdiözese München droht man uns Jesuiten. Wir müssen höllisch aufpassen, versteckte Kritik an den Nazis in unsere Predigen zu streuen. Vor allem den Kollegen Rupert Meyer hat man scheinbar im Visier. Die Gestapo hat mitteilen lassen, dass er bei der nächsten, auch nur im Ansatz geäußerten Kritik in ein Konzentrationslager gesperrt werden wird. Ludwig schloss die Tür und legte seinen Anzug ab. »Na, dann komme ich ja genau zum richtigen Zeitpunkt«, sagte er. »Bitte, leg los«, sagte der sichtlich weiterhin geschockte Pater Holzer, setzte sich auf einen Schreibtischstuhl und bat Ludwig, ebenfalls Platz zu nehmen. »Herr Pater Holzer«, fing Ludwig an, »da ich nicht wissentlich gesündigt habe, ist dies keine Beichte. Dennoch zähle ich voll auf Ihre Verschwiegenheit.« Der Pater nickte still. »Ich will nicht lange drum herum reden. Wie kann man dieses Land verlassen, um woanders neu anzufangen?« Der Pater blickte verwundert auf und sagte nichts. Er schrieb ein paar Wörter auf einen Zettel und reichte ihm Ludwig. »Wir sollten hier besser nicht reden. Wer weiß, die Wände sind dünn. Lass uns nach draußen gehen.« Ludwig las die Worte und nickte zustimmend. Sie verließen beide wortlos das Zimmer. Als sie auf der Straße waren, fing der Pater das Gespräch wieder an. »Wir müssen besser aufpassen, Ludwig. Erst recht nach der Drohung vorhin. Ich sage dir, die sperren uns alle ein.« »Sie haben recht, das war wohl etwas zu direkt«, sagte Ludwig. »Um aber wieder zu meinem Anliegen zu kommen, sehen Sie eine Fluchtmöglichkeit?« »Geht es um dich selbst?«, fragte Pater Holzer. »Spielt es eine Rolle?«, fragte Ludwig. »Naja, in gewisser Weise schon. Lass mich mal nachdenken.« Er rieb sich während des Gehens das Kinn. Nach einigen Minuten der Stille sprach er wieder. »Wenn es um dich geht, Ludwig, gäbe es eine Möglichkeit. Denk mal darüber nach. Wann warst du im Ausland?« »Ich? Im Ausland? Nie, soweit ich mich erinnern kann«, sagte Ludwig. »Denk genau nach«, sagte der Pater schmunzelnd. »Aber natürlich«, sagte Ludwig nach einer Weile. »Die Marienwahlfahrt nach Kloster Einsiedeln in der Schweiz. Letzten Herbst, zu Allerheiligen war das. Wir fuhren in einem Bus gemeinsam mit den Heliand-Mädchenbund. Das halbe Wochenende waren wir unterwegs und als wir dort ankamen, war es schrecklich kalt und langweilig.« »Richtig, aber Kloster Einsiedeln liegt im Ausland. Und wenn du in der Schweiz bist, kannst du ja versuchen, von dort weiterzukommen. Der Knackpunkt ist nur die Grenze. Mit gültigem Pass und als katholischer Wahlfahrer dürfte das aber kein Problem sein. War es zumindest bisher nicht.« »Hm. Und wenn ich nun weder katholisch noch Inhaber eines gültigen Reisepasses bin?«, fragte Ludwig. »Dann wird es schwierig«, antwortete der Pater. Ludwig dachte nach. »Herr Pater Holzer«, sagte er letztendlich, »Sie haben mir wirklich geholfen. Ich habe da so eine Idee. An wen kann ich mich wenden, wenn ich jemanden für die Wahlfahrt anmelden möchte?« »Ich übernehme das. Ich brauche nur spätestens 4 Wochen vorher den Namen. Und Ludwig, die Bedingungen sind dir bekannt, oder? Katholisch und ein gültiger Reisepass. Verstanden?« »Verstanden«, antwortete Ludwig. Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen.